Willkommen zum Talk Because the Night Belongs to Night Trains. Der Talk wird gehalten von Unicorn. Man kennt ihn. So hat auch ein bisschen was mit Zügen zu tun bei so einem kleinen Familienunternehmen, das halt mit Zügen zu tun hat. Genau. Einen großen Applaus bitte. Sehr gut. Und ab.
Vielen Dank. Willkommen. Ist das noch das falsche Logo? Das müssen wir noch umschalten auf ein richtiges Event, ja. So, und dann können wir anfangen. Schön, dass ihr alle da seid. Tut mir leid für den Ohrwurm, aber es musste einfach sein. Damit wir das aber ein bisschen wieder von der Popkultur in die ernsthafte Bewegung bringen, fangen wir mal an mit einem Zitat von Heinrich Heine aus Paris vom Mai 1843, also aus der Anfangszeit der Eisenbahn auch. Und damals kam dieses Zitat auf: Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet. Was heißt das? Ne? Eisenbahnen waren das erste Transportmittel, was wirklich über Distanzen fahren konnte, weil die Technik ja so viel Arbeit gemacht hat. Man war aber nicht mehr auf Pferde angewiesen, sondern man konnte auf einmal größere Distanzen überwinden. Natürlich auch mit einem entsprechenden Zeiteinsatz, aber das war so das erste Ding. Und das drückt sich hier in dem Zitat von Heinrich Heine aus. Es geht darum, wir kommen jetzt in ein Zeitalter, hier 19. Jahrhundert, 1843 geäußert, wo auf einmal Distanzen schrumpfen und daran ist die Eisenbahn beteiligt. Und wie das in der Nacht passiert ist, darüber reden wir. Und deswegen fangen wir mal an, über das Thema zu reden, wo kommen Nachtzüge eigentlich her? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, das ist auch schon ein bisschen länger her. Und zwar gehen wir mal in die ehemaligen Kolonien, ja, das heißt nach das Land, was sich heute USA nennt. Damals war es noch ein unformiertes Land, wo sehr viele Einwanderer reingekommen sind, die eigentlichen Einwohner verdrängt haben dort. Und schon 1830, 1840 in der Zeit war dieser Nordwestkorridor. Wir sehen hier, da unten ist Washington, habt ihr vielleicht gesehen auf der Karte. Da rechts oben ist dann so New York, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Wir sind also an der Ostküste. Und das war so die Kernregion der Besiedlung damals schon am Anfang. Da haben wir die beiden großen Städte in Pennsylvania, und zwar Pittsburgh und Philadelphia. Dazwischen liegen die Appalachen, das heißt ein relativ schwieriges Gelände. Man sieht das ja auch, da ist relativ viel Gebirge. Und das war eine relativ wichtige Strecke. Allerdings hat das halt sehr lange gedauert. Also wenn man dazwischen hin und her fahren wollte, gab es nicht so viele Möglichkeiten. Es wurde dann ein bisschen besser, als zwischen Chambersburg, was man hier in der Mitte links sieht, und Harrisburg in der Mitte rechts, die Cumberland Valley Railroad auf immerhin 84 Kilometern eröffnet wurde. Und zwar im November 1837. Und ab Februar 1838 haben sie dann auch einen regelmäßigen Betrieb hingekriegt. Da mussten sehr viele Leute hin und her fahren, ja, weil natürlich die Häfen an der Ostküste, das Landesinnere wurde besiedelt, es gab relativ viel Verkehr. Und wie war das damals da zu fahren? Also man hat von Pittsburgh, seht ihr links oben, bis nach Chambersburg, war man erstmal in der Kutsche unterwegs über die Appalachen und ist 36 Stunden in dieser Kutsche gefahren. Ja, das war für ungefähr 250 Kilometer. Dann ist man gegen Mitternacht ungefähr in Chambersburg angekommen. 1 Uhr ist dann ein Zug der genannten Cumberland Valley Railroad losgefahren nach Harrisburg, 4 Stunden unterwegs gewesen. Und dort konnte dann in eine schon bestehende Eisenbahnlinie nach Philadelphia umgestiegen werden. So. Nur als Kontext, heutzutage gibt es da immer noch eine tägliche Verbindung von der Amtrak, die nennt sich Pennsylvanian, die braucht für die 715 Kilometer, das ist aber nicht die gleiche Route, sondern ein bisschen weiter nördlich, durch Altoona, was da oben ist zu sehen, braucht der für 715 Kilometer heute 5,5 Stunden ungefähr, oder 7,5 Stunden, und das teilt sich auf, Pittsburgh nach Harrisburg sind ungefähr 5,5 und dann Harrisburg nach Philadelphia nochmal 2 Stunden. Nur mal gleich. Damals aber eine mehrtägige Reise mit einem kleinen Teil an. So, und jetzt kam einer der Direktoren der Cumberland Valley Railroad auf die Idee: Moment, wir kärchern die Leute da irgendwie aus der Kutsche raus, um 1 Uhr nachts in den Zug, der fährt 4 Stunden. Ziemlich unbequem, damals Schienenstöße, ich habe es gerade beim Applaus schon geübt. Und dieser Mensch hat dann eine Idee gehabt. Und dieser Mensch, das war Philipp Berlin, hieß der Mensch, Sohn deutscher Einwanderer nach Pennsylvania, wie ja viele zu der damaligen Zeit aus dem Deutschen Reich oder aus der deutschen Sprachraum nach in die neue Welt gesegelt sind. Selbst ist er geboren auf dem Atlantik, also seine Eltern sind sozusagen mit dem ungeborenen Kind darüber und haben den Nachwuchs auf dem Atlantik bekommen. Aber Philipp Berlin war ein Mensch, der tatsächlich sehr viele Ideen hatte, und eine der Ideen war, dass er Schlafmöglichkeiten oder Ablagemöglichkeiten in einen Zug eingebaut hat. Und was ihr hier seht, ist eine später angefertigte Zeichnung. Sie kann nicht ganz stimmen, weil tatsächlich die Beschreibung, wie der erste Schlafwagen aussah, ein bisschen davon abweicht, was wir hier sehen. Aber ich fand es wichtig, euch zu zeigen, also Philipp Berlin ist sozusagen der Mensch, jedenfalls habe ich das rausgefunden, in der westlichen Welt, und mir ist niemand bekannt oder keine andere Region der Welt bekannt, wo es das vorher gab, der tatsächlich als Geschäftsführer der Cumberland Valley Railroad diese Idee hatte als erstes, und dann tatsächlich im Frühling 1839 ist dann dieser erste Schlafwagen, genannt Chambersburg, nach einer der Stadt auf der Strecke, gefahren, genau. Übrigens war er zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich lügen, ich glaube 1780 geboren, also das war dann schon, da hatte er schon ein bisschen Erfahrung in seinem Leben gesammelt. Und ja, der Wagen, 11,50 Meter lang, also ungefähr wie man sich so eine Eisenbahn vorstellt, einen kürzeren aus der damaligen Zeit, hatte auf der einen Seite 40 Plätze für Sitzplätze, für Reisende auf Bänken, und auf der anderen Seite eben diese drei Abteile mit Liegen, zwei für Männer mit drei Liegen übereinander, und dann gab es auch noch einen Bereich für Frauen, und das war wohl so eine Art Doppelbett oder so. Wie gesagt, die Grafik kann nicht so ganz verstehen. Es war aber ein sehr großer Erfolg, weil tatsächlich haben sie dann schon 2 Jahre später den nächsten Wagen umgebaut und haben dann auch einen zweiten Schlafwagen gehabt, genannt Carlyle. Genau. Das war Philipp Berlin. Leider muss ich auch direkt sagen, keine Sau kennt ihn. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag über ihn gefunden. Ihr seht hier einen historischen Ortsmarker, der in Pennsylvania an der Kirche steht, wo sein Grab hinten dran liegt. Viel mehr findet man darüber nicht. Deswegen habt ihr jetzt hier sozusagen etwas Wissen gewonnen, was nicht so im Internet hinterlegt ist. Weil tatsächlich, wenn ihr so Erfinder des Schlafwagens bei der dümmsten KI des Internets reingebt, dann kriegt ihr meistens einen anderen Namen genannt. Ja, und das ist er hier, George Pullman. Pullman, 1831 geboren, und man muss auch schon sagen, der war schon sehr stark mit Schlafwegen verbunden. Der hat mit 28 Jahren bereits den ersten Schlafwagen betrieben und war halt der Geschäftsführer oder der Erfinder der Pullman Company. Und die Pullman Company, müsst ihr wissen, hatte am Ende so 9801 Schlafwagen unterwegs, hatte über 12.000 Angestellte, nur 12.000 Angestellte Bedienstete in den Zügen, vor allem damals afroamerikanische Menschen, die auch das, also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite war Herr Pullman der größte Arbeitgeber eben für Menschen, People of Color in den damaligen USA. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, er hat sich die schon absichtlich ausgesucht, weil das sozusagen als Dienstmenschen auf den Zügen gedacht war. Und die waren natürlich auch günstiger, als jetzt irgendwie Einwanderer aus der alten Welt sozusagen zu nehmen. Es ist deswegen zweischneidig, weil auf der einen Seite haben die Menschen dort gut verdient und hatten auch einen sehr sicheren Job. Auf der anderen Seite wurden sie dann zum Beispiel, hatten sie gar kein Individuum mehr, sondern die wurden alle George genannt, eben nach ihm. Also alle Schlafwagenschaffner oder Schlafwagenbedienstete der Zeit wurden einfach George genannt. Also ganz deutlicher Rassismus. Und wenn ihr mehr über diese Person auch recherchiert im Internet, werdet ihr herausfinden, der war, man würde es, wenn man es sehr positiv bezeichnen würde, würde man es Wohlfahrtskapitalist nennen, ist wohl die Bezeichnung, die man da benutzt, weil der hat sich schon darum bemüht, dass die Menschen, die für ihn arbeiten, irgendwie sowas wie sauberes Trinkwasser und so haben. Aber das hat er jetzt nicht gemacht, weil er Menschenfreund ist, sondern halt auch ganz klar mit dem Ziel, na gut, dann haben sie mehr Arbeitskraft, dann kann ich sie sogar besser ausbeuten. Also das ist eine ganz große Sache. Es gab auch den großen Pullman-Strike, wo dann tatsächlich mit der Armee auch Arbeiteraufstände niedergeschlagen wurden, deswegen er ist natürlich jetzt hier als Referenz drin, weil wir nicht über Schlafwegen reden können, ohne Herrn Pullman da zu haben. Aber ihr müsst verstehen, dass in der damaligen Zeit das sicherlich auch nicht der Mensch war, den man jetzt unkritisiert dastehen lassen kann. Aber was hat er denn gemacht? Also wenn er schon nicht der Erfinder war, was ist denn dann sein Beitrag? Na, also einmal hatte er im Prinzip das Monopol im Schlafwagenverkehr in Amerika. Hat auch regelmäßig dafür gesorgt, dass Konkurrenten, die auch Schlafwagen auf die Schiene bringen wollten, dann verklagt wurden. Spannenderweise, jetzt kommt der Rückgriff auf die letzte Folie, liefen diese Patentprozesse dann ganz oft so, dass die Leute bei der Cumberland Valley Railroad, ihr habt es schon mal gehört, nach Unterlagen gefragt haben, und die haben sie dann geschickt, und dann konnten sozusagen in den Patentklagen gesagt werden, ja, das hat aber gar nicht der Herr Pullman erfunden, sondern das gab es ja schon vorher. Also sehr spannende Sache. Aber was er gemacht hat, ist, er hat diese sehr einfachen Design von Philipp Berlin genommen und hat das halt in wirklich luxuriös gestaltet oder hat das in einer Art gestaltet, dass es wirklich zu einer anderen Form des Reisens wurde. Es war nicht mehr einfach nur eine Notwendigkeit oder ein Brett, wo ich mich drauflegen kann, sondern Pullman hat verstanden, dass diese Möglichkeit, nachts zu fahren, tatsächlich etwas ist, wo die Leute danach sehnen sich und wo sie wirklich bequeme Betten wollen und wo man das wirklich eine luxuriöse Art des Reisens machen kann. Und auch heute noch haben wir diese Art von Zügen und diese Bauart nennt sich tatsächlich Pullman-Bauart, weil wir haben hier einen durchgehenden Mittelgang, wir haben links und rechts Sitzmöglichkeiten und oben herunterklappbare Liegen, das könnt ihr so ein bisschen vorstellen, wie falls ihr klimaschädlich mit dem Flugzeug reist, da gibt es ja diese Gepäckablagen, ja, so ähnlich könnt ihr das vorstellen, die klappen also hoch im Tagbetrieb und abends werden die dann runtergeklappt, dann hat man oben Liegen und unten die Sitzwegen werden auch in Liegen umgewandelt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Wagen, der ist 1935 gebaut worden, trifft aber diese ganze Struktur. Wenn ihr was Aktuelles sehen wollt, das sind relativ neue Schlafwegen, die in Thailand beschafft wurden, und zwar gerade 2016 von der State Railway in Thailand haben die 115 Wagen in China bestellt bei der China CNR Corporation und ihr seht, davon sind 88 Wagen allein in dieser Pullman-Bauart. Das heißt, wir haben hier genau das gleiche Modell, wie ihr es eben schon mal gesehen habt, nur halt jetzt mit sehr viel dazwischen. Und auch die Deutsche Bahn hatte, als es noch Nachtzüge unter der Flagge der Deutschen Bahn gab, gab es den sogenannten Kajüt-Liegwagen. Findet ihr Bilder im Internet, bis 2009, der auch tatsächlich diese Pullman-Bauart hatte. Das heißt, da hatten wir auch einen Mittelgang, wo links und rechts dann in Tagstellung unten sitze, oben eine reingeklappte Liege und wenn man es runterklappt, hat man oben und unten Liege mit einfach nur zur Trennung, zum Gang einen so einen Vorhang. Genau. So, das ist die amerikanische Geschichte, das ist so, dass, wie ist das entwickelt. Gehen wir mal ein bisschen weiter, weil wir sind jetzt immer noch nicht in Europa angekommen und meistens fahrt ihr wahrscheinlich in Europa einen Schlafwagen, wenn ihr wollt. Und da müssen wir über weitere Persönlichkeiten reden. Wir haben hier noch einen schwierigen alten weißen Mann, Colonel William Dalton Mann. Ihr seht die Geburtsdaten, also 1839 geboren im September. Und dieser Mensch hat tatsächlich relativ viel in seinem Leben gemacht und er hat aber auch spannende Patente bekommen. Und er hat ein Patent bekommen 1872. Das war ein Patent, um einen Wagen in Abteile zu trennen. Also dieser Mensch hat im Prinzip den Abteilwagen erfunden und auch, dass man Toiletten in die Züge baut mit so einem kleinen entsprechenden Toilettenabteil. Und er hat noch ein weiteres Patent, das ist der 1878, hat er ein Patent darauf gekriegt, dass er einen Wagen-Wagen-Übergang im Prinzip erfunden hat. Das heißt, mit diesen beiden Sachen zusammen hat er im Prinzip den Grundstein gelegt für das, wie heutzutage eigentlich Eisenbahnwagen aussehen, muss man so direkt sagen. Vorher waren nämlich die Wagen ganz oft so, das könnt ihr auch im Nürnberger DB-Museum noch sehen, bei den alten von der Ludwigsbahn gibt es so einen Wagen noch, wo alle Abteile nur nach außen die Türen haben. Das heißt, wir haben keinen Gang im Wagen, sondern wir haben so einen Abteilwagen mit Türen nach außen und er hat dann das sozusagen verbunden und hat jetzt Abteile mit einem Gang im Zug und auch noch Wagenübergänge. Und das ist ja im Prinzip die Bauform, die ihr alle kennt und deswegen ist dieser Mensch hier auch da, obwohl auch er, kann man sagen, natürlich wieder ein schwieriges Leben hatte, im Sinne von, dass er jetzt auch kein ganz einfacher Mensch war und zum Beispiel auch in seinem späteren Leben Verleger wurde und dann so Klatschpresse gemacht hat, mit dem er Leute erpresst hat. Jedenfalls ist das so die Geschichte, dass er Leute mussten ihm Geld bezahlen, damit er keine Lügengeschichten über sie in seine Presse schreibt und so Geschichten. Also alles ganz tolle Menschen, die möchte ich deswegen auch nicht als Vorbild hier haben, nur als historische Referenz. Ja, ist auch 1920 gestorben, also werdet ihr jetzt nicht mehr erlebt haben, aber auch Amerikaner. Herr Mann war tatsächlich in Amerika, was das anging, nicht so erfolgreich. Also Pullman hatte da den Markt schon im Prinzip unter Kontrolle, aber er hat halt dieses Boudoir-Car auch erfunden. Das ist im Prinzip dieses luxuriöse Reisen, wo ich dann so ein, also Boudoir ist auf Französisch ein Ankleidezimmer. Er hat das sozusagen jetzt nochmal reingebracht und jetzt denkt euch das in Verbindung mit den Pullman-Betten, mit diesem Luxusanspruch ans Reisen, kommen wir halt in so eine Richtung, wo wir jetzt schon in so einen Luxusreise zukommen. Und vielleicht ihr kommt langsam auf die Idee, in welche Richtung wir gerade beim Thema Schlafwagen in Europa kommen, wenn wir über Luxus und diese ganzen Verbindungen reden. Aber bevor wir da sind, braucht ihr noch jemanden Dritten, den ihr kennenlernen müsst. Und das ist er hier. Das ist Herr Nagelmacker. Herr Nagelmacker, den Namen könnt ihr vielleicht schon mal gehört haben, ist ein belgischer Mensch gewesen. Und der ist 1867 in den USA gewesen und hat da Pullman-Schlafwagen kennengelernt. Für ihn war das halt ein total interessantes Erlebnis, weil dieses Konzept gab es in Europa zu dem Zeitpunkt nicht, nach meinem Wissen. Und er hat dann diese Geschäftsidee erkannt. Also er war relativ jung in Amerika. Irgendwie haben ihn seine Eltern da hingeschickt, weil er irgendwie mit der Cousine irgendwie wohl eine Beziehung hatte, die sie nicht haben wollten. Und dann haben sie ihn erstmal auf eine Reise nach Amerika geschickt, damit er zu Gedanken kommt. Also scheint auch ein sehr privilegierter Mensch zu sein, wie ihr euch vorstellen könnt, aus einem privilegierten Haushalt zu stammen. Und er hat dann aber tatsächlich die Idee gehabt, okay, dieses Thema von Luxusreisen, das könnte auch in Europa ziehen, weil Europa ist natürlich auch zu dem Zeitpunkt durch die Eisenbahn immer kleiner geworden. Also erinnert euch an das erste Zitat von Herrn Heine. Das ist tatsächlich, die Distanzen schrumpfen, die Leute haben einen größeren Anspruch daran zu reisen, die Leute wollen auch bequem reisen. Und da kam er auf die Idee und er hat dann die Compagnie Internationale des Wagons-Lits gegründet, die CIWL, die habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, vielleicht auch nicht. Und hat dann zusammen auch mit Herrn Mann zusammen noch die Mann's Railway Sleeping Car Company gegründet. Also eine Firma, die eben auch für den Bau dazu. Und dann hat er... weil das alles so finanziell und zur damaligen Zeit immer schwierig war, hat er nochmal eine Compagnie Internationale des Wagons-Lits gründen müssen, weil die erste war schon irgendwie pleite. Weil seine große Herausforderung ist, in Europa haben wir diese kleinstaatlichen Bahnen. Das heißt, er musste im Prinzip mit jeder Bahn in jedem Regierungsbezirk, würde man halt sagen, oder in jedem Ländchen müsste er eigene Verträge machen, weil wenn wir durchgehende Züge bauen wollen, also durchgehende Züge heißt, wir wollen natürlich nicht irgendwie von hinter Tupfingen nach Obertupfingen fahren, sondern wir wollen ja irgendwie von Paris nach Konstantinopel fahren. Das heißt, da sind ganz viele Bahngesellschaften dazwischen. Und dann mit diesen allen Bahngesellschaften eine durchgehende Route zu verhandeln, daran ist zum Beispiel George Pullman gescheitert. Und da hatte er wohl das größere Quäntchen Glück, weil er hat es tatsächlich geschafft, das Thema Luxusreisen, das Thema Zugreisen über Nacht auch nach Europa zu bringen. Und das ist, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist natürlich der legendäre Orient Express, ja. Wussten gestern auch zum Glück Menschen beim Bahn Jeopardy. Und das ist ja das, was wir in Europa, aber auch international tatsächlich mit dem internationalen Luxuszugverkehr, Nachtzugverkehr verbinden. Was ist jetzt das Neue am Orient Express gewesen? Weil wir hatten ja schon vorher gehört, es gab vorher schon Luxuszüge in Amerika, also das ist jetzt keine Idee, die ganz neu war. Aber was er tatsächlich gebracht hat, ist, es waren zum ersten Mal ganze Züge, die an sich die Luxusreisen und Schlafzüge waren. Es war nicht so wie vorher, dass es einzelne Schlafwagen gab, die an andere Züge angehangen wurden, so kurswagenmäßig und dann irgendwie über Bahngesellschaften hergeschickt wurden, sondern für ihn war das zum ersten Mal, wir machen eine ganze Gesellschaft, die komplette Zugreisen von zum Beispiel Paris-Konstantinopel anbietet, mit einem gesamten Zug, der von uns betrieben wird. Und das war im Prinzip der Gamechanger hier im Modell. Das so ein bisschen zur Geschichte. Ihr seid jetzt einmal im Parforce-Ritt durch, wie sind wir in Amerika, in Europa zu Schlafwagen gekommen, demzufolge auch international, weil das waren die wesentlichen Entwicklungen. Und jetzt dachte ich, machen wir das Ganze auch noch ein bisschen praktisch. Deswegen reden wir im zweiten Teil des Vortrags, nachdem wir jetzt die Geschichte haben, über wie läuft das heutzutage. Und dann habe ich auch noch ein paar praktische Hinweise für euch mitgebracht, damit ihr da auch was lernt. Und am Ende haben wir bestimmt auch noch mal ein paar Zeit für Fragen, würde ich gebeten. Genau. Wenn wir über Nachtzüge heutzutage reden, worüber reden wir denn da? Also gehen wir mal auf so einen klassischen heutigen Nachtzug ein. Was haben wir denn da? Meistens gibt es drei Buchungsklassen. Wir haben hier Freunde relax im Sitzwagen. So handelt die ÖBB das Bild. Man sieht in den Wegen, man kann zumindest die Sitze so zusammenstellen, dass wenn nur drei Leute zufällig in diesem Abteil gebucht sind, sie theoretisch sogar vielleicht ihre Beine ausstrecken können. Wenn aber sechs Leute da gebucht sind, dann wird das halt nicht so aussehen. Also habe ich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Ich hoffe nicht, dass ihr das mit Nachtzugreisen verbindet. Aber wenn, dann habt ihr nicht so viel Geld ausgegeben und wart wenigstens günstig am Ziel. Das ist ja auch ein Vorteil. Wenn wir jetzt wirklich über Nachtzüge reden, dann reden wir eher über sowas hier, also einen Liegewagen. Wir haben feste Sofas, muss man sagen, also sofaähnliche Betten, nicht wirklich Matratzen, sondern Liegen, daher auch der Name Liegewagen. Ganz häufig, also nahezu immer in einer Sechser-Liegen-Konfiguration, gibt es auch abweichend mit vier, gibt es auch in anderen. Und dazu muss ich euch ein Zitat aus dem amtlichen Kursbuch der Deutschen Bundesbahn vom Winter 61-62 vorlesen, weil das ist tatsächlich, was sich die Werbetexter damals dazu ausgedacht haben, und zwar: Schon als wir in der Wiege lagen, da träumten wir vom Liegewagen. Jetzt kann man nachts im Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. So, ich denke, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Also wenn das schon die Texter der Bundesbahn damals so kreativ abgedeckt haben, dann kann das nur stimmen. Aber das zeigt ja schon, also Liegewagen, wir reden jetzt zum ersten Mal davon, dass wir im Nachtzug reden. Aber auch das ist noch nicht das Beste. Also gut, es gibt Liegewagen mit 6 Personen, mit 4 Personen. Man kann die auch als Privatabteil buchen. Also wenn man nur zu zweit reist, kann man sich trotzdem so ein 6er-Abteil buchen. Gerade für Familien sehr spannend. Sagen wir mal, ihr habt jetzt irgendwie 2 Erwachsene, 2 Kinder. Dann kann man sich so ein 6er-Abteil ja trotzdem nehmen. Man muss ja nicht alle Betten benutzen. Man kann auch die hochklappen. Die haben eine sogenannte Tagkonfiguration. Also die unteren beiden liegen, werden ja dann so sitzen ganz häufig. Und gibt es auch dann zum Beispiel geschlechtergetrennt bei ganz vielen Bahngesellschaften zu buchen. Da kommen wir nachher noch dazu. Könnt aber auch einfach nur eine Liege dazu buchen. Schöner ist natürlich, wenn man einen richtigen Schlafwagen bucht. Also wir haben jetzt hier eine sogenannte Triple-Schlafstellung. Meistens, also wir haben Betten mit richtigen Matratzen normalerweise, die haben auch normalerweise den bezogene Bettlaken. Hier ist jetzt ein polnischer Zug, wie man sehen kann, da ist das Logo von der Wares drauf, also dem polnischen Ausstatter. Wir haben meistens auch noch ein Waschbecken in dem Abteil, haben ein bisschen Platz auch noch, um Sachen abzulegen, und ja, kann man alleine zu zweit, zu dritt buchen. Manchmal gibt es auch noch die Premium-Kategorie eben mit Dusche, kommen wir dann auch nochmal dazu. So, das sind aber, ich sag jetzt mal, in Zahlen schwer auszudrücken, 70-80% der Nachtzüge, die so durch Europa fahren, haben diese Kategorien. Es gibt aber auch, habt ihr vielleicht mitbekommen, jetzt ganz neue Nachtzüge. Nach sehr, sehr vielen Jahren gibt es jetzt die neuen Nightjets, die ÖBB bei Siemens gekauft hat. Die nennen sich dann Komfort. Deswegen gehen wir jetzt auch noch ganz kurz darauf ein, wie die heutzutage aussehen. Tollerweise haben wir da von der ÖBB ganz schöne Unternehmensfotos gekriegt. Wir haben hier Unterhaltung zwischen 2 Reisenden im Sitzwagen. Also so sehen die Sitzwagen jetzt aus. Man könnte es auch Großraumwagen nennen. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob das ein Fortschritt ist. Da ich eh nicht über Sitzwagen rede, wenn ich bei Nachtzügen rede, ist das jetzt nicht so wichtig. Spannend ist, es gibt natürlich auch Liegewagen. Das sind jetzt nur noch 4er-Liegewagen. Die sind auch nicht mehr verstellbar. Also wir haben jetzt keine Klappliegen mehr, sondern die sind tatsächlich nur auf den Nachtzugbetrieb ausgerichtet. Und ihr seht, die haben alle Spaß, weil das sind Freunde im Nightjet-Liegewagen-Komfort, sagt die ÖBB dazu. Also muss das ja was Gutes sein. Aber was tatsächlich jetzt mal eine Veränderung war, ist ein Konzept, was damals noch für die Deutsche Bahn entwickelt wurde, die aber zu dem Zeitpunkt dann schon entschieden hat, keine Nachtzüge mehr betreiben zu wollen, was jetzt aber dann tatsächlich von der ÖBB eingesetzt wurde. Und zwar reden wir hier von der sogenannten Mini-Cabin. Ja, das ist, wenn ihr euch mit japanischen Capsule-Hotels auskennt, dann fühlt ihr euch da wie zu Hause. Hier in Karlsruhe gibt es, so viel ich weiß, auch so ein Capsule-Hotel, also wo ihr tatsächlich nur eine Kapsel bekommt. Ihr habt also nicht mehr als diese Liege. Ja, wenn ihr irgendwie zu zweit reist, könnt ihr so ein kleines Fensterchen aufmachen, könnt euch dann zumindest dabei angucken, wie ihr zu zweit reist. Kommen wir schon mal zum ersten Buchungstipp. Also ich bin damit noch nicht gereist, sage ich gleich. Ich habe schon drin gelegen bei einer Zugvorstellung. Ich denke mal, es ist, um von A nach B zu kommen, kein schlechtes Konzept, und es löst eines der Probleme, dass einfach Nachtzüge sehr wenig Plätze haben. Ein wichtiger Hinweis, den kann man hier rechts unten im Bild sehen, wenn ihr mal in diese Buchungssituation kommt, dass ihr mit einer Minicabin fahren wollt, nehmt auf jeden Fall die untere, weil ihr dann dieses Gepäckabteil bekommt, was die obere nicht hat. Also da habt ihr tatsächlich unter eurer Liege nochmal einen Ablageplatz. Weil ich bin ja serviceorientiert, das heißt, wir kommen hier tatsächlich hoffentlich noch mit viel mehr Buchungstipps raus, als ihr reingegangen seid. Habt ihr nur bei der unteren Liege, deswegen ein kleiner Tipp da. Was es auch gibt, ist, es gibt noch so etwas luxuriösere Abteile. Hier sehen wir jetzt so ein Twin-Abteil, heißen die, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ein Zweier-Schlafwagen-Abteil. Auch hier fest gebaut, also ist jetzt nicht mehr klappbar. Und wir kommen dann noch nachher dazu. Ich habe hier auch noch nicht drin geschlafen. Ich habe ein bisschen Sorge, weil man sieht hier einen großen Unterschied zu den bisherigen Schlafmöglichkeiten. Und zwar sind die in Fahrtrichtung angeordnet und nicht quer zur Fahrtrichtung. Und da werden wir nachher noch beim anderen Zug dazu kommen, warum das nicht so ganz so toll ist vielleicht. Aber ich habe hier keine Erfahrung, keine eigene, deswegen möchte ich das nicht bewerten. Aber da habt ihr, wie ihr seht, auch ganz viel Spaß. Ihr müsst nicht miteinander reden, ihr könnt einfach auf euer Tablet schauen. Wenn euch das wirklich interessiert, ich versuche ja immer serviceorientiert hier auch ein bisschen Buchungsinformationen dazu zu geben. Es gibt The Man in Seat 61, was eine der besten Webseiten im Internet ist für jegliche Fragen zum Reisen mit Zügen. Und er hat auch komplette Buchungshinweise zu den Themen moderne Nightjets und klassische Nightjets oder halt klassische Züge. Guckt euch das gerne mal an. Ja. Jetzt rede ich die ganze Zeit über Nachtzüge und habe gar nicht so oft über die DB gelästert. Möchte ich auch nicht machen. Ich will nur eine ganz wichtige Sache klarstellen. Also das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Ich weiß nicht warum, aber es gibt Züge, die nachts fahren, die ich nicht als Nachtzüge bezeichnen würde. Bei der DB heißt das, glaube ich, offiziell DB-Nachtverbindung. Ja, die sehen dann so aus wie ICEs, die auch tagsüber fahren, nur fahren sie irgendwie nachts. Gerüchteweise hilft das bei der Verspätungsstatistik. Ich will das gar nicht bewerten. Vielleicht hat das auch betriebliche Gründe. Vielleicht ist es auch für ganz viele Menschen eine ganz tolle Sache. Also es gibt ja auch Menschen, die in Zügen leben. Das heißt, die können dann auch nachts in Zügen leben. Die fahren auch viel, aber das hat halt nichts mit Nachtzügen zu tun. Also selbst wenn man jetzt, also da gab es ja auch Vorträge hier von Häxchen zum Beispiel, würde ich jetzt trotzdem nicht unbedingt, als Nachtzug bezeichnen, nur dass wir uns klar verstehen, darüber reden wir nicht. Genau. Aber was gibt es denn für Nachtzüge in Europa? Also was haben wir denn da so Sachen? Und ich habe euch jetzt mal 10 Verbindungen mitgebracht und da kommen wir dann auch zu relativ klassischen Buchungstipps in dem Bereich. Weil ihr alle auf dieses Clickbaiting reingefallen seid, musste ich das jetzt auch wieder aufgreifen. Ich habe jetzt einfach mal 10 Reisen aus meiner Vergangenheit, die so in den letzten 1-2 Jahren passiert sind, mit Nachtzügen genommen, um einfach mal ein bisschen Ideen zu geben und auch Erfahrungen zu teilen, was es so für Nachtzüge in Europa gibt, weil ich stelle ganz oft fest, dass viele das gar nicht so auf dem Schirm haben und ich weiß auch, dass es schwierig zu buchen und deswegen gehen wir jetzt einfach mal durch ein paar beispielhafte Verbindungen durch. Wenn ihr Franken-Fans seid, gibt die Nachtverbindung Wien-Amsterdam, die fährt durchs Ruhrgebiet, ist also eine der in Deutschland relativ gut benutzbaren Nachtzugverbindungen, muss man tatsächlich sagen, wo also auch viele Leute zu einigermaßen brauchbaren Uhrzeiten ein- bzw. aussteigen können. Als ich ihn gefahren bin, war es noch das klassische Wagenmaterial. Ich glaube, das ist auch gerade im Wandel. Wie sieht das denn aus, wenn ihr jetzt da so einen Schlafwagen bucht? Ich hatte da beruflich tatsächlich in Wien zu tun, ich musste zur ÖBB. Interessanterweise bin ich dann halt nicht bei der ÖBB angekommen, weil wir sehr viel Verspätung hatten. Ich streite mich immer noch mit den Kollegen und Kolleginnen der ÖBB, ob jetzt die DB oder die ÖBB schuld war. Ich weiß, dass die ÖBB Lok kaputt war. Sie haben gesagt, die DB hat die ÖBB Lok kaputt gemacht. Also kann man immer, das sind dann die Feinheiten, sage ich jetzt mal. Aber was seht ihr jetzt hier? Also wir haben jetzt hier ein links oben haben wir das in der Schlafstellung natürlich. Man sieht, man hat auch so einen Tisch drin, das heißt, man kann da auch ohne Probleme arbeiten, wenn man eigentlich hätte vor Ort arbeiten wollen. Man kriegt irgendwie ein Frühstück im Schlafwagen, man kriegt irgendwie sogar ein Begrüßungssäckchen. Man kann sich aber auch, wenn man möchte, noch irgendwie eine Dose Bier mitnehmen, wenn man das braucht oder möchte und dann hat man halt sowas. Und man kann das auch, wenn man dann länger im Zug ist, als man eigentlich plante, kann man dann auch tatsächlich mit einem Handy an der Scheibe, damit man wenigstens einigermaßen Empfang hat, weil die haben keinen Mobilfunkverstärker, kann man auch da so eine Art Arbeit machen, dann halt in der Tagstellung. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Das war jetzt dann auch so. Und reden wir mal ein bisschen über die Details von diesem Zug, also nur damit ihr mal so ein Verständnis habt. Ich habe jetzt immer, und das ist jetzt der wichtige Hinweis, ich habe jetzt immer versucht, ich habe diesen Vortrag ja schon mal als eine sehr frühe Alpha- oder Beta-Version auf der YCMP in Erlangen ein sehr schönes Event gehalten. Und da wurde sich gewünscht, ich soll das ein bisschen noch deutlicher machen, damit ihr auch im Nachhinein, das müsst ihr jetzt nicht alles auswendig lernen, aber damit ihr im Nachhinein so ein bisschen die Zahlen habt. Deswegen habe ich jetzt versucht, für alle Verbindungen, die wir sehen werden, sinnvolle Zukunftspreise zu finden. Das heißt, ich habe mal geguckt, maximal in die Zukunft geguckt, was kosten da so gerade realistisch die Preise, wenn ich das jetzt entscheiden würde zu buchen. Also die Preise sind jetzt von Mittwochabend, aber nur, das ist ja nur, um Eindruck zu haben. Ja, und dann seht ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein nicht flexibles Ticket bucht, könnt ihr da für in einer 6er Liegewagen, habt ihr gesehen, könnt ihr irgendwie für 50 € von Köln nach Wien fahren. Was ja ein guter Preis ist. Also ihr könnt sogar im 2er Schlafwagen, also ein Bett ist das jeweils, ein Bett für 90 € fahren. Wenn ihr es flexibel braucht, wird es entsprechend teurer. Wenn ihr einen Interrail-Pass habt, der halt die Strecke abdeckt, dann kriegt ihr das für die entsprechenden Aufpreise, die hier genannt sind. Wir haben eine Buchungsfrist von normalerweise 6 Monaten. Auch hier der Hinweis, diese Buchungsfrist ist eher als Empfehlung zu verstehen. Leider ist die nicht immer durchgehalten. Gerade bei Fahrplanwechsel kommt das auch zu anderen Zeiten. Und diese Preise, die ihr jetzt hier seht, kriegt ihr auch eigentlich nur, wenn ihr direkt zum Buchungsstart bucht. Also das wird auch sehr viel schnell teurer. Und da muss man leider auch sagen, die ÖBB hat sich ja entschieden, das ähnlich zu machen wie im Luftverkehr. Das heißt, das sogenannte Yield-Management einzuführen. Das heißt, man verkauft nicht mehr eine Ware zu einem Preis, sondern man verkauft eine Ware und guckt dann, wie viel kann man den Kunden abpressen. Das nennt sich dynamische Preise, wenn man es positiv nennt. Das heißt, je öfter ihr sozusagen in der Auskunft nach diesem Zug sucht, selbst wenn ihr nicht bucht, werden die Preise teurer werden. Das resettet sich dann immer erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, der Trick ist eigentlich nicht danach zu suchen, sondern direkt zu buchen beim ersten Mal. Also jetzt nicht jede einzelne Aufrufe das ändern, aber wenn die sehen, dass viele Leute gucken, dann gehen die Preise tatsächlich auch schon hoch, selbst wenn keine Plätze verkauft sind. Ja. Ich habe hier noch so ein bisschen persönliches Ranking reingebracht, jeweils für diese Strecke, damit ihr es vergleichen könnt. Wie gut ist die Aussicht? Ja gut, man fährt jetzt auf Infragoogleisen durch Deutschland. Das kann man auch woanders kriegen. Die Züge sind, also vom Sicherheitsgefühl hatte ich jetzt kein Problem, weil man hatte da tatsächlich sehr gute Schlösser. Da weise ich aber jetzt auch gleich schon mal drauf hin. Können wir schon mal das erste Gadget auspacken. Wichtiges Utensil für Zugreisende, der Schnellspanngurt. Die Zugtüren in Nachtzügen, also die Abteiltüren gehen nach außen auf, ja, und meistens haben sie auch Schlösser. In manchen Nachtzügen, wie jetzt in dem, kann man sie von innen abschließen und hat auch von innen zum Beispiel noch so eine Kette, wie ihr es so kennt. Das heißt, es ist nicht möglich, das von außen zu öffnen. Manchmal ist es aber so, dass diese Schlösser kaputt sind oder kaputt wurden. Das heißt, es gibt ja interessierte Menschen an Eigentumsübertragung. Und in den Fällen ist es sehr hilfreich, einen sogenannten Spanngurt dabei zu haben, mit dem man diese Tür durch die Klinke nach innen zu irgendeinem anderen festen Ort zum Beispiel absichert. Das sorgt dafür, dass sie nachts nicht von außen geöffnet werden können. Nur mal ein kleiner Hinweis für Reisen mit der Bahn. Ist jetzt in dem Zug nicht so relevant gewesen, war auch sehr erholsam, hatte auch den Vorteil, weil wir standen hier, glaube ich, 4 Stunden ungeplant in Nürnberg noch rum. Das heißt, war eine sehr lange, ausführliche Schlafenszeit. Doof war, dass das Frühstück bei diesem Zug erst in Passau geliefert wird. Das heißt, man musste dann erstmal noch 1 Stunde ohne Frühstück überbrücken, aber wir wollen jetzt mal nicht so genau sein. Es war trotzdem erholsam. Ich glaube, meine Dusche ging nicht oder ich hatte keine Dusche, deswegen ist Hygienefaktor auf 1. Der Kaffee bei der ÖBB ist eigentlich ganz okay. Preis-Leistung ist zweischneidig, weil ich glaube, mein Ticket hat damals 310 Euro gekostet. Ich habe aber die Hälfte wiedergekriegt. Also ist jetzt natürlich so eine... Und jetzt mal, also für 150 Euro den Transport plus die Nacht ist eigentlich okay. Also könnte man wahrscheinlich auch 2 gehen, ja. Großes Ding, Preis-Leistung ist halt das mit dynamischen Preisen. Also da muss ich leider sagen, so sehr die ÖBB es ja mit ihrer Marketingaktion für Nachtzüge geschafft hat, das Thema wieder ins Bewusstsein zu rücken, ist dieses Yield-Management, was da jetzt gefahren wird, ist eine Frechheit und ist wirklich eine Schweinerei, dass da Preise verlangt werden, wie wirklich... absurde Züge annehmen, also bis hin zu 500 Euro. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das mag jetzt als eine Einzelperson, kann man sich das vielleicht noch als Spaß erlauben, wenn man jetzt aber mit einer Familie das als Reiseoption sieht und dann halt irgendwie bald in Richtung 4-stellig geht, wenn man halt irgendwie mehrere Plätze braucht, dann ist das keine Option mehr, wo man Leuten noch davon überzeugen kann, dass das eine coole Erfahrung ist, mit dem Nachtzug zu fahren, muss man mal hart sagen. Genau. Das Yield-Management ist auch zum Beispiel, das ist interessant, es gibt ja Eisenbahnerpreise, also wenn man Eisenbahner ist, gibt es so ein, das nennt sich FIP, habe ich schon mal drüber geredet, also gibt es günstigere Tickets, wo man im Prinzip nicht so viel zahlen muss, auch nicht für Nachtzüge, aber selbst bei den FIP-Preisen haben die hier Yield-Management drauf, also das ist alles sehr absurd. Genau. Bleiben wir aber bei den Zügen der ÖBB, wir haben noch einen weiteren mitgebracht, das ist jetzt hier der ÖBB-Nachtzug Stuttgart-Venedig, beziehungsweise Venedig-Stuttgart, der fährt ja in beide Richtungen. Merkt euch Stuttgart, das ist eine Stadt im Südwesten, auch nicht so weit von Karlsruhe weg, habe ich gehört. Tatsächlich ist Stuttgart ein heimlicher Star in der Nachtzugszene, weil von da tatsächlich jeden Abend ein Zug in viele Richtungen abfährt, wir werden noch mehr davon sehen. Den Zug... habe ich mit einer, also waren 2 Familien unterwegs von Venedig nach Stuttgart, nur im Liegewagen tatsächlich. Und wie soll ich das jetzt sagen? Also wir hatten 2 komplette Abteile. In unserem Abteil war die Heizung kaputt und das andere Abteil neben dran, wo die andere Familie, also 2 Erwachsene, 2 Kinder waren, da sah die Tür so aus. Problem ist jetzt nur, dass dann der Schaffner kommt und sagt, ja nee, also hier fahren Sie jetzt nicht mit, also Sie müssen jetzt bitte raus. Und jetzt hat man 2 Kinder dabei und dann wird einem in Venedig gesagt, dieses Abteil dürfen Sie nicht nutzen. Ja, Sie können sich jetzt mal hier auf diesen Sitzplatz setzen, aber auch nur bis Wien, glaube ich, oder bis Salzburg irgendwo, bis Salzburg wahrscheinlich. Und da kommt dann ein anderer Zugteil und wenn Sie Glück haben, gibt es da noch einen Abteil für Sie. Also das war dann halt auch wieder maximal kaputt und die haben immerhin Geld wiedergekriegt. Ich habe kein Geld wiedergekriegt, obwohl unsere Heizung kaputt war. Wir kamen gerade von Sizilien, kommen wir später noch zu. Das heißt also aus 20 Grad und dann fährt man bei 1 Grad über die Alpen ohne Heizung, im Liegewagen, ohne Decke. Aber ich habe mir auf meinem Ticket es nicht bestätigen lassen, dass die Heizung kaputt war. Deswegen habe ich keine Fahrgastrechte bekommen, wurde mir dann gesagt. Ich habe dann jetzt nicht ihnen ihr internes System kopiert und gesagt, ihr steht selbst drin, dass ihr es warten müsstet, aber Man muss ja auch nicht jeden Kampf kämpfen, aber nur als Info, das ist auch wieder ein wichtiger Service-Hinweis, wenn ihr Nachtzug fahrt, lasst euch Unregelmäßigkeiten immer schriftlich bestätigen, dann könnt ihr auch bei der ÖBB Geld bekommen, weil zum Beispiel Heizungsausfall, Klimaanlagenausfall sind auch 25% Fahrgastrechte. Und wir kommen hier auch gleich zum zweiten Reisehinweis, was das Thema Kaffeequalität angeht. So ein Faltwasserkocher, ja, ist auch ein sehr wichtiges Utensil, also den kann man sehr platzsparend verpacken und dann kann man den auch auseinanderklappen und dann hat man die Möglichkeit, auch im Zug sich Kaffee zu machen. Das ist eh immer gut. Oder man nimmt sich Nudelsuppen mit. Und das ist der Vorteil hier in diesem Zug. In diesem Zug ist es tatsächlich so, dass die Steckdosen die 600 Watt mitmachen. Ja, Preise, auch hier wieder die große rote Warnung. Ich habe extra rausgefunden, wie man bei PowerPoint, ja, es tut mir leid, ich muss das nehmen, blinkende Animationen hinkriegt. Das ist ein ganz wichtiges Feature. Auch hier seht ihr, die Preise sind zum Teil Jubelpreise. Wir haben jetzt hier wieder die drei Stufen, 6er Liegewagen, ein Platz, Double Liegewagen und Single Deluxe. Das heißt, Abteil mit Dusche allein gefahren. Also das ist sozusagen die höchste Kategorie, die es gibt. Ja, kann man sich jetzt, wie gesagt, ist wie immer die Entscheidung, ob man das gut findet. Aber das sind jetzt tatsächlich Preise, die ich jetzt für Ende November rausgesucht habe. Das war der maximale Buchungshorizont, den ich bei der ÖBB aussuchen konnte. Das heißt, das ist schon so das Günstigste, wie es aktuell geht. Es wird nur teurer, nur mal als Hinweis, damit ihr mal den Preis habt. Und dann muss ich halt sagen, gerade bei so Flex-Tickets, ich meine, gut, jetzt bei Flugreisen bucht auch niemand Flex-Tickets oder ganz wenige Menschen buchen nur Flex-Tickets. Das heißt, wir müssen eigentlich immer die Sparpreise, die nicht stornierbaren Preise vergleichen, wenn wir es mit Flugpreisen vergleichen, weil da habe ich auch keine Stornierungsmöglichkeit. Aber auch hier, ja, 155 Euro pro Person, das heißt so 210 Euro jetzt in dem günstigen Fall, ist natürlich schon ein Wörtchen. Ja, man spart sich das Hotel für eine Nacht, aber muss natürlich entschieden werden. Aber ja, man hat dafür eine etwas bessere Aussicht. Man fährt ja durch die Alpen, das ist schön. Sicherheitsgefühl muss jetzt auf eins gesetzt werden, weil da hilft jetzt noch nicht mal mehr der Spanngurt, wenn die Tür nicht da ist. Erholung ist auch sehr eingeschränkt, wenn man keine Heizung hat bei 1 Grad. Hygienefaktor, in dem Liegewagen gab es auch keine Dusche. Die Kaffeequalität, wie gesagt, man musste selbst Kaffee machen. Und demzufolge musste die Preis-Leistung jetzt hier auch auf 1 gesetzt werden, weil es tatsächlich keine Fahrgastrechte gab, weil sie behauptet haben, die Heizung ging ja. Und ja, damit sind wir jetzt aber endlich mit diesen ÖBB-Zügen durch. Jetzt können wir mal zu anderen Zügen kommen. Eine weitere schöne Strecke aus Deutschland ist die Vogelfluglinie, die jetzt nicht mehr die Vogelfluglinie ist, betrieben von RDC, also einem sogenannten Wet-Leaser. Das ist keine Eisenbahngesellschaft. Eigentlich ist der Zug wird als SJ-Zug aktuell vermarktet, also von der schwedischen Staatsbahn. Der fährt Berlin, Hamburg, Stockholm. Ist eigentlich ein wunderschöner Zug, schön grün. Man kriegt auch morgens so ein Frühstück aus Pappboxen. Ich muss mal sagen, es war jetzt nicht so viel wert. Aber dieser Zug hat ein paar Sachen. Also erstens geht der Wasserkocher auch, wie ihr seht. Das ist also auch sehr vorteilhaft. Man kann also ohne Probleme sich Instant-Nudelsuppen mitnehmen oder Kaffee mitnehmen. Man kann auch schön, in dem Bistro gibt es einen Kinderspielbereich. Der ist sehr klein, aber sehr lustig. Und ja, und der Zug hat noch einen anderen Vorteil. Und das ist jetzt so ein kleiner Ding, wenn wir hier zu den Preisen kommen. Also ich habe mal die schwedischen Kronen, man bucht ihn jetzt hier auf der schwedischen Staatsbahnseite aktuell noch, weil er aktuell noch unter der SJ betrieben wird. Das ändert sich jetzt bald, weil die SJ sich zurückzieht und RDC dann wohl den in Alleinverantwortung betreiben wird, ohne Subvention vom schwedischen Staat. Dann weiß ich nicht, wie sich das mit den Buchungen ändern wird und so weiter. Aber momentan läuft er noch über die SJ und ihr seht hier die Preise und die sind zum Teil ganz schön happig. Muss man direkt sagen, aber hier ist jetzt ein ganz großer Tipp, also ihr seht, die Interrail-Aufpreise sind relativ gering und der Zug hat jedenfalls aktuell eine ganz lustige Sonderregel. Normalerweise muss man bei Interrail es gibt sogenannte One-Country-Pässe, die sind für ein Land und es gibt halt die Global-Pässe, die sind für alle Länder. Und es gibt auch noch andere, also es gibt auch noch so Regionalpässe und so, aber normalerweise braucht man den Globalpass, wenn man halt mehrere Länder durchfährt. Und wenn wir jetzt nochmal den Zugweg uns angucken, der fährt ja Deutschland, dann Dänemark und dann Schweden. Das heißt, da sind ja drei Länder beteiligt. Bei dem Zug ist aber tatsächlich die aktuelle Regel von der SJ, dass man mit einem One-Country-Pass Schweden diesen Zug auch schon ab Deutschland fahren darf. Das heißt, man kann sehr, sehr viel Geld sparen. Das kann sich durchaus lohnen. Und dann ist es ganz interessant. Trotzdem ist die Empfehlung von mir, nicht diesen Zug zu nehmen, sondern was die wohl bessere Option ist, die ich aber noch nicht selbst getestet habe, deswegen kann ich es immer nicht so sagen, man geht tatsächlich mit dem Tagzug bis Malmö und steigt dann in Malmö in den Nachtzug nach Stockholm. Das hat den Vorteil, erstens ist man gleich in den schwedischen breiteren Wagen, die haben ein größeres Lichtraumprofil. Und das andere ist, tatsächlich darf man dann in Stockholm, wenn man ankommt, gibt es ein Hotelfrühstück. Das ist deutlich angenehmer und schöner. Also wenn ihr mal die Strecke nach Stockholm macht, ist wohl die Empfehlung aus Erzählungen, dass man den Tagzug bis Malmö nimmt und dann dort den schönen Nachtzug nach Stockholm nimmt. Aber ja, wenn ihr in Berlin wohnt, ist vielleicht eine Sache, mit dem Bus zu fahren. So. Ja, die Bewertung kann man ja sehen, also Preise sind so ein Ding. Sicher, also Aussicht ist schön, wobei man die schönen Brücken zum Beispiel, sieht man nachts jetzt auch nicht so viel von, aber ansonsten ist alles okay. Weiterer Zug, und wir starten schon wieder in Stuttgart. Was kann man noch fahren? Man kann von Stuttgart nach Zagreb fahren, mit der kroatischen Bahn. Das heißt, auch das ist der gleiche Zug wie der Venedig-Zug, aber da wird in Salzburg, werden diese Züge dann geteilt. Das heißt, da kommt dann ein Teil aus Wien, der dann angehängt wird, und der Teil nach Venedig wird sozusagen abgehängt. Und ein sehr lustiger Zug. Ich habe ihn mal über ein verlängertes Wochenende einfach gefahren, also für 3 Tage mit einem Zug runter, wieder hoch. Ist auch absurd, aber kann man machen. Man kriegt, wie man sieht, fantastischen Kaffee und man bekommt ein ganz wichtiges Utensil im europäischen, also gerade osteuropäischen Nachtzugverkehr, die ominösen 7-Day-Croissants. Wenn man die noch nicht kennt, sollte man Nachtzug fahren, weil das ist tatsächlich ist ganz wichtig. Großes Problem mit diesem Zug ist tatsächlich, die Wagen der kroatischen Staatsbahn sind ein bisschen zu modern. Das heißt, die Steckdosen haben tatsächlich eine Leistungsbegrenzung drin und akzeptieren keine 600 Watt Wasserkocher. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Auch hier war es, also das Abteil war einigermaßen, also die Tür war sicher und mit dem entsprechenden Spanngurtsicherung war es dann noch sicherer. Von daher kann man das nehmen. Die Aussicht ist eine der großartigsten, die es gibt, weil man fährt zum Beispiel durch Slowenien durch. Ich hatte den unglaublichen Vorteil, dass wir umgeleitet wurden in der Zeit, weil halt gerade in Graz Baustelle war. Das heißt, wir sind auch noch den wunderschönen Teil von Slowenien durchgefahren. Und kann sich also nicht beschweren. Erholung ist auch fantastisch. Die Züge sind sehr bequem. Kaffee ist auch okay. Man kriegt da so ein Nescafé. Und wenn ihr euch jetzt mal die Preise anguckt und das mit der ÖBB vergleicht, also die Buchung läuft hier auch über die ÖBB, aber da er von der HGPBB betrieben wird, sind das andere Preise, wie ihr seht, dann kann man auch nicht meckern. Das ist jetzt der gleiche Buchungshorizont wie die ÖBB-Züge, die wir vorhin hatten. Unten stehen immer die gewürfelten Preise von mir. Ja, es gibt keine Abteile mit Dusche. Ich glaube, da kommt man hinweg drüber. Dafür ist das aber was, wo ich wirklich die Empfehlung geben kann, wenn ihr mal von Stuttgart losfahrt. Die fahren auch zu einer entspannten Zeit in Stuttgart ab. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und Zagreb ist total underrated als Destination. Wirklich ein sehr schönes Städtchen und auch nicht so touristisch überlaufen aktuell noch. Ich muss auf die Uhr gucken, dass wir hier auch fertig werden, weil wir sind erst bei der Reise 5. Ja. Kommen wir zum nächsten Bahnbetreiber. Die PKP, die polnische Bahn, hat einen Nachtzug genannt Chopin. Der fährt von München nach Warschau. Mehr muss man dazu nicht sagen, außer dass es ein sehr schöner Zug ist. Das ist Aussicht mit Regenbogen und so auch toll. Die Dusche war schön, sehr schön sogar. Das Frühstück war miserabel. Der Kaffee war okay. Preise sind auch eigentlich ganz okay. Und eigentlich ist das ein ganz guter Zug jetzt mittlerweile, also seit, ich glaube, dem letzten Fahrplanwechsel, ist der nämlich so getaktet, dass wenn man in Warschau ankommt, kann man nach Litauen weiterfahren mit der durchgehenden Verbindung. Das heißt, es war vorher so, wir haben dann in Warschau noch übernachten müssen, um am nächsten Tag ins Baltikum weiterzufahren nach Litauen. Jetzt kann man das tatsächlich mit einer Durchverbindung machen. Also das ist so getaktet, dass man, wenn man aus dem Nachtzug fällt, danach der Zug nach Litauen das abfällt. Es gibt, also ich konnte jetzt mit dem Buchungshorizont, in dem Fall ging es, ihr seht, Buchungsfrist 90 Tage. Also das ist schon wild, dass man nur 3 Monate vorher buchen kann. Deswegen gibt es hier auch Preise für den 26.8. auf der Liste. Aber seht ihr, kann man auch relativ günstig fahren. Selbst mit Flex-Ticket ist noch relativ günstig. Man schläft sehr gut. Die Züge waren modern und sicher. Also im Sinne Sicherheit bezieht sich nicht immer. Die Züge sind alle sicher, safe. Also wir fahren alle sauber auf den Schienen. Sicherheit bezieht sich immer auf, ist das Abteil abschließbar, so in der Art. Wie gesagt, Dusche war völlig okay. Kaffee ist ein guter Nescafé. Also gut ist Nescafé nicht, aber weil es ja von Nestle. Aber es ist halt, man kann nicht so viel falsch machen, wenn man Instant-Kaffee verwendet. Und ja, Preis-Leistung ist, wir hatten ein bisschen mehr gezahlt, aber auch das, finde ich, ist, ihr müsst ja immer rechnen, wir haben ja nicht nur den Transport hier bezahlt, sondern auch die Nacht im Hotel sozusagen. Da kann man sich jetzt, glaube ich, nicht so richtig aufregen. Kommen wir zu einem anderen Zug. Ich muss hier, wie gesagt, auf die Uhr gucken. Blau an die Donau, von der MAF, also der Ungarischen Bahn, auch wieder in Stuttgart. Das ist jetzt der dritte Zugteil des einen Nachtzugs, der ab Stuttgart fährt. Also wenn ihr jetzt mitgezählt habt, wir haben jetzt schon 3 Züge ab Stuttgart, das ist aber in Wirklichkeit der gleiche Zug immer, der aus 3 verschiedenen Bestandteilen besteht, die dann willkürlich umrangiert werden. Meistens, also in Salzburg wird da ganz groß nachts rumrangiert, kriegt ihr aber, wenn ihr gut schlaft, nicht mit. Fährt von Stuttgart nach Budapest, was auch eine wunderschöne Stadt ist, logischerweise. Wieder anderes Wagenmaterial, also wir haben jetzt hier dieses ungarische Wagenmaterial. So sehen die Schlafwagen aus. Das Frühstück ist miserabel. Ich wusste vorher nicht, was Trappistenkäse ist. Jetzt weiß ich, was es ist, und es wird einem dann in so einer einzelverschweißten Plastiktüte geboten und die mit so Brötchen, die halt irgendwie, mit denen man auch Scheiben einwerfen kann. Was gut ist, auf der einen Seite ist, wenn ihr da eine Tendenz dazu habt, ihr seht, da gibt es relativ viel Alkohol an Bord. Also die Schlafwagenschaffler haben da eine gute Tendenz dazu, dass sie auch mal noch ein Nebengeschäft machen. Nachteil war ein bisschen, auf dem Rückweg sind wir dann in Salzburg gestrandet, weil da waren wir irgendwie, also eigentlich sollte der um die Uhrzeit, wo dieses Foto entstanden ist, in Stuttgart sein. Wir standen in Salzburg am Bahnsteig, das heißt, wir sind dann ausgestiegen tatsächlich und haben dann erstmal in der Salzburger Lounge gefrühstückt und sind dann mit dem ICE weitergefahren, weil das ist halt jetzt nicht die schönste Reiseform für den, also 5 Stunden am Tag auf so einem Bett sitzen muss man jetzt nicht, da ist dann doch ein Tagzug besser. Und ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mit dem Schlafwagen reist, könnt ihr in Budapest am Bahnhof beim Ankommen erstmal dort noch in die Lounge und könnt ihr was Vernünftiges frühstücken, kostenlos. Also deswegen ist es ganz okay. Und da muss ich jetzt auch sagen, diese Fahrt ist schon ein bisschen länger her. Das war auch das einzige Mal, wo ich tatsächlich beklaut wurde im Nachtzug. Also da ist auch mal Geld verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie sehr der Zusammenhang ist damit, dass der Schaffner in dem Fall, also der Zugbegleiter, der Nachtzugschaffner, sehr aggressiv und sehr offensiv für den Alkohol Werbung gemacht hat. Ob es da irgendwie eine Kooperation gab, kann ich jetzt nicht bewerten. Da bin ich auch, muss ich mir auch selbst in die Nase fassen, aber deswegen einer der Gründe, warum man hier sich das merken sollte, weil komischerweise waren die Schlösser gar nicht so funktional in diesen Wegen. Reden wir über die Details. Der hat jetzt 180 Tage Buchungsfrist, das heißt die Preise hier 20.11. Ihr seht, die Preise sind eigentlich auch, also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht bin ich da fehlgeleitet, aber ich würde jetzt mal sagen, für Übernachtung mit Transport ist das jetzt 100 € im Zweier-Schlafwagen sicherlich nicht falsch. Das heißt für 2 Personen 200 €. Wie gesagt, Aussicht ist ein bisschen gering, Sicherheitsgefühl maximal gering, Erholung deswegen auch schlecht, es gibt keine Dusche an Bord, der Kaffee ist miserabel. Preis-Leistung, also vor den Opportunitätskosten, dass einem Geld geklaut wird, okay. Wenn man das einrechnet, wäre diese Skala etwas negativer. Hier ist der Trick, man kann diesen Zug bei der MAF buchen, also bei der Ungarischen Bahn und natürlich auch bei der ÖBB. Und je nachdem, wann man schaut, ist mal das eine günstiger, mal das andere günstiger. Das heißt, hier muss man ein bisschen sich schauen, wo man das bucht. So, kommen wir noch zu einem weiteren Zug, der gestern schon im Bahn-Jeopardy drin war. Und zwar das letzte Eisenbahntrajekt in Europa, die Fähre nach Sizilien. Das heißt, dieser Zug startet in Mailand. Kann man übrigens auch ohne Probleme mit einem Eintagesreise erreichen. Das heißt, es gibt einen Zug, der startet um 8 Uhr, glaube ich, morgens in Frankfurt am Hauptbahnhof, ist dann um 15, 16 Uhr oder so in Mailand und man ist rechtzeitig zur Abfahrt des Nachtzugs in Mailand. Man kann sogar dazwischen noch gut in Mailand essen gehen. Und dann fährt man von Mailand bis runter nach Sizilien, also eine sehr, sehr lange Strecke mit Eisenbahnverladung. Würde ich euch den Tipp geben, macht das, weil das ist eine der letzten, also ich weiß nicht, wie lange das noch gemacht wird, das ist völliger Quatsch, das zu machen. Aber solange ihr die Chance habt, macht das. Und hier auch wieder der Trick, Interrail zählt Nachtzugfahrten nur als Einreisetag. Also Interrail läuft ja so, man hat mehrere Reisetage, also sowas wie ein Pass hat dann, ich habe 4 Tage in 30 Kalendertagen. Und wenn ihr Nachtzug fahrt, zählt nur der Einsteigetag als Reisetag. Das heißt, wir haben es hier geschafft mit dem Zug, dass der Interrail-Reisetag, glaube ich, 35 Stunden lang war. Also von morgens um 7, ich komme aus Darmstadt, da starten irgendwie und am nächsten Tag um 14 Uhr irgendwie aus dem Zug rausfallen, ist dann für Interrail nur ein Tag. Also das ist auch ein guter Trick. Genau, wie sieht so eine Zugverladung aus? Der Zug fährt auf ein Schiff drauf, wie ihr seht. Es ist halt völliger Quatsch, weil die Überfahrt von Villa San Giovanni nach Messina mit dem Schnellboot sind, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Zwischen der Nachtzug, den ihr da seht, hält in Villa San Giovanni an und in Messina fährt er weiter, liegen aber irgendwie so 2,5, 3 Stunden, weil er halt auseinanderrangiert werden muss und sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind. Dann muss er auf dieses Boot verladen werden, was übrigens der italienischen Bahn gehört, dieses Boot. Also das ist ein offizielles, sozusagen offizieller Teil der Eisenbahninfrastruktur in Italien. Kann man auch Trassen drüber buchen, wenn ihr mal Züge befahren wollt. Ja, also ich weiß nicht, aus welchen Gründen es das noch gibt, weil betrieblich ist, also man könnte die Leute ja auch einfach auf der einen Seite aussteigen lassen, in ein Schnellboot setzen und auf die andere Seite wieder einsteigen lassen. Aber es gibt Gründe und solange es die noch gibt, sollte man es machen. Und außerdem habt ihr dann auch morgens im italienischen Nachtzug gibt es erstmal frische Tageszeitung. Und zwar einmal das komplette, wirklich politische Spektrum sozusagen in Italien, ist auch sehr lustig. Ja, kommen wir mal zu dem Thema Buchung. Jetzt kann ich nicht so viel sagen, weil es wird ja aufgezeichnet, aber sagen wir mal so, ich hatte dann tatsächlich, also wir waren mit 2 Familien unterwegs, das heißt, wir brauchten 4 Abteile in dem Schlafwagen, der, wenn ich es richtig weiß, 8 Abteile nur hat oder 10 Abteile. Also ich hatte ein bisschen Druck, dass wir es auch hinkriegen, diese Buchung zu machen. Und als dann so 6 Monate vorher nichts war, 4 Monate vorher nichts war, 3 Monate vorher nichts war, 2 Monate vorher nichts war, habe ich dann doch irgendwann mal über jemanden, den ich bei der Trenitalia kenne, gefragt, ob die mir dann mal Hinweise geben können, wie es denn jetzt aussieht. Und dann habe ich auch eine freundliche Antwort bekommen von einer Person, die, sagen wir mal, aus dem Jobtitel heraus das eigentlich sehr genau wissen müsste. Es war mindestens das Wort Director drin. Und die Antwort war, keine Ahnung. Und das ist auch das, was ihr über diesen Zug im Internet lesen werdet. Also ja, er fährt regelmäßig, aber nein, wann man ihn buchen kann, ist völlig unklar. Und da ist jetzt der Trick, ich habe jetzt hier 3 Buchungsseiten genannt. Ich glaube, Italia Rail hat tatsächlich so ein praktisches Ding, dass man anmelden kann und dann kriegt man eine Erinnerung, sobald der Zug buchbar ist. Das heißt, hier ist jetzt der ganz große Hinweis, macht das auf diese Weise. Ja, und die Wertung seht ihr immer. Wenn man ihn dann mal buchen kann, ist er wirklich ein sehr guter Preis. Vor allem in dem Fall, wir hatten dann auch noch so einen Oberleitungsschaden. Das heißt, wir haben dann noch mal wieder 50%, glaube ich, Fahrgastrechte gehabt. Also dann wird er immer günstiger, kann man nichts sagen. So, als ich diesen Vortrag hier als sozusagen in der Alpha-Version gehalten habe, hatte er dann auch den Untertitel Die 10 schönsten Nachtzugreisen. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Wir kommen jetzt zu Nummer 8, weil das ist dieser Zug hier von der schwedischen Staatsbahn. Das ist die Verbindung Stockholm-Narvik, also an den nördlichsten Personenbahnhof Europas. Habe ich letztes Jahr noch machen können mit dem Nachtzug 94, dem berühmten. Hat eine wirklich tolle Dusche an Bord. Also das ist die beste Dusche, die ich in Nachtzügen so kenne. Man hat, wenn man aufwacht, fährt man hier gerade da unten, sieht man so den Fjord von Narvik. Der Zug hat sogar Skiausrüstung dabei, weil man fährt da durch Skigebiete. Man kann den Wasserkocher benutzen, wie ihr seht. Ja, jetzt müssen wir aber leider zur ungemütlichen Wahrheit kommen. Eine der schönsten Nachtzugreisen, die ich in meinem Leben gemacht habe, also allein von Aussicht, von der ganzen Erfahrung, die Züge sind fantastisch. Kann ich euch leider keine Preise nennen, weil dieser Zug wird es jetzt nicht mehr geben erstmal. Es ist unklar, ob der jemals wieder kommt. Also das gab es irgendwie so ein bisschen Auseinandersetzung mit dem schwedischen Staat, wie viel die davon noch bezahlen. Jedenfalls sieht es aktuell so aus, dass dieser Zug leider aktuell nicht fährt. Das heißt, eine der schönsten Verbindungen kann ich euch aktuell nicht anbieten. Aber wenn er wiederkommt, bitte versucht das mal zu machen. Das war eine der beeindruckendsten Reisen, die ich gemacht habe mit Nachtzügen, weil es tatsächlich erstens eine unglaublich lange Entfernung ist, zweitens Narvik halt ein total anderes Gebiet ist natürlich. Man fährt über die hoch zu den Lofoten, man kommt an Kiruna vorbei, an den Erzminen, das ist schon sehr spannend. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Zug, den vielleicht jetzt nicht so viele fahren, wo ich aber etwas auch als Gimmick dabei habe, und zwar sind wir jetzt in einem anderen Gebiet der Welt, und zwar auf der anderen Seite in Japan. Und in Japan gab es früher ganz, ganz viele Nachtzüge. Dummerweise sind die Japaner, was Eisenbahn angeht, ja relativ erfolgreich mit Shinkansen. Das heißt, man braucht keine Nachtzüge mehr in Japan, weil man einfach in 4 Stunden die ganzen Strecken fahren kann. Also nicht so wie bei uns, sondern wirklich. Und tatsächlich gibt es aber noch einen Zug, und das ist der Sunrise Express. Und der Sunrise Express ist, es ist ja wirklich ein Privileg, wenn ihr mal nach Japan kommen könnt oder so. Und wenn ihr japanische Bekannte habt, die euch diesen Zug buchen können, da kommen wir gleich dazu, dann könnt ihr es mal versuchen. Das ist tatsächlich ein täglich fahrende Nachtverbindung, der sogenannte Sunrise Express. Der hat 2 Zugteile. Ich bin den südlichen gefahren. Es gibt noch einen, der sozusagen dann in Osaka, das ist so ungefähr, wo diese nördlich von dem oder nordöstlich von dem grünen Bubble ist Osaka, das ist die Bucht von Osaka. Da gibt es noch einen Zugteil, der dann so nach Norden abbiegt. Ja, der Nachtzug, der mit den, glaube ich, meisten Kabinenarten, die ich kenne, also ich habe mal so ein paar mitgebracht. Wir haben jetzt auf der linken Seite, ich glaube, das nennt sich Twin, glaube ich. Single Twin heißt die, glaube ich, auch wenn es zwei sind. Das ist so zwei übereinander, also so ein bisschen Pullman-Bauart. Wir haben oben in der Mitte, sehen wir eine der A-Suiten, die es nur zweimal im Zug gibt, also mit so einem eigenen Waschbecken und so. Gibt es nur zweimal im Zug, ist ungefähr eine Sekunde nach Buchenstart ausverkauft. Ich hatte wirklich das große Glück und da habe ich jetzt auch, da bekommt man, wenn man das kriegt, kriegt man auch ein eigenes Amenity-Kit habe ich hier dabei. Könnt ihr euch gerne mal danach angucken. Das wird jetzt nicht im Stream landen, deswegen machen wir es danach. Auch wieder eine fantastische Dusche dabei. Man muss da an so einem Automaten, kauft man sich da so Duschkarten, die steckt man dann in so einen Automaten und dann hat man 6 Minuten warmes Wasser, bis es leer ist. Und ja, wenn man, wie gesagt, in der Suite fährt, dann kriegt man das auch so. Und das Lustige ist, es gibt auch noch rechts unten die sogenannten Nobonobos. Das sind Nobinobis, Entschuldigung. Das ist ein im Prinzip Großraumliegewagen. Und wenn ihr den sogenannten Japan Rail Pass habt, könnt ihr das mehr oder weniger kostenlos fahren. Das heißt, da ist nicht mehr als das, was ihr seht. Da habt ihr diese beiden, da habt ihr sehr viele Leute und könnt reisen. Preise sind jetzt in japanischen Yen angegeben, könnt ihr euch selbst umrechnen. In Japan gibt es nicht so einen Quatsch wie Spartickets oder sowas, die sind immer Flex-Tickets. In Japan ist es so, man muss immer man kauft die Streckenkarte, man kauft dann einen Expresszuschlag und man kauft eine Reservierung. Und ja, und Buchungsfrist ist 1 Monat vorher, Buchungsstart 10 Uhr japanische Zeit. Das heißt, ihr müsst um 3 Uhr morgens dann am Rechner sitzen und bei WestJR könnt ihr versuchen, das zu buchen. Oder wenn ihr Glück habt, findet ihr jemanden in Japan, der euch bucht. Es gibt auch jetzt Agenturen, weil dieser Zug so schwierig zu buchen ist. Da könnt ihr dann irgendwie so diese Suite für $1,000, glaube ich, buchen. Ihr seht hier die richtigen Preise. Also die machen ungefähr 80% Aufschlag drauf, um euch diesen Buchungsservice zu machen. So, damit wir rechtzeitig fertig werden, kommen wir noch zur Nummer 10, dem letzten Zug. Auch ein Geheimtipp, den ich euch unbedingt mitgeben möchte, den viele nicht auf dem Schirm haben und den ihr vielleicht mit einem anderen Zug noch verbinden könnt. Und zwar ist es ein weiterer, sehr unterschätzter Zug in Europa, den ich euch nahelegen möchte. Und zwar ist das die Verbindung von Wien nach Split. Split ist der südlichste Bahnhof in Kroatien, seht ihr da rechts unten. Split kennen viele, da wurden, also in der Gegend da unten wurde sehr viel Game of Thrones Zeug gedreht, kann man sich auch viel angucken. Und warum ich den drin habe, ist erstens, weil es ein toller Zug ist, zweitens, weil es keinen Zug mit einer lustigeren Aussicht gibt. Man kriegt ein relativ großes Amenity-Kit, wenn man einsteigt. Man muss sich also sehr viel Sekt geben. Und ich glaube, also dieses Thema, dass man morgens aufwacht und dann erstmal mit dem Blick auf die Adria sich die Zähne putzt, während man durch die dalmatinischen Gebirge fährt, das hat eine Magie, die einem ein Flugzeug niemals bieten kann. Den Zug gibt es meistens bei der ÖBB zu buchen. Ich habe es nicht geschafft, ihn bei der Kroatischen Bahn richtig zu buchen. Deswegen sind die Preise ein bisschen schwierig. Ihr seht hier die Preise. Der hat einen Vorteil, dass es Interrail relativ günstig ist. Und genau. Ich habe noch 2 Sachen, die ich euch noch mitgeben muss in den letzten 2 Minuten. Das eine ist, ich habe jetzt öfter Interrail fahren, wenn ihr mit Interrail Nachtzug fahrt, müsst ihr euch bitte damit mal beschäftigen. So doof es ist, ich kann es euch jetzt nicht so richtig vorlesen, aber es gibt sehr Spezialitäten mit Nachtzügen und da gibt es extra ein How-To bei Interrail, das könnt ihr euch mal angucken. Dann lernt ihr, wie ihr das richtig in eure Interrail-App einträgt, damit ihr nicht Reisetage verliert, wenn ihr Nachtzug fahrt. Ansonsten habe ich noch 2 Medien, die ganz tolle Sachen über Nachtzüge veröffentlichen. Bei der Taz gibt es die Nachtzugkritik, wo verschiedene, so wie ich es jetzt gemacht habe, verschiedene Strecken im europäischen Nachtzugnetz oder im internationalen Nachtzugnetz besprochen werden. Und noch gibt es bei Arte Videos auch über so Nachtzugstrecken, die ich euch sehr empfehlen kann. Guckt sie euch gerne an. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr da wart. Und ich bin nach dem Vortrag auch noch draußen für Fragen zu haben, weil wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, also vor der Schlange dann.
So eine schnelle Frage.
Frage nach Fahrrad mitnehmen. Ich habe das einmal mit der DB gemacht vor 10, 15 Jahren.
Ist in jedem Nachtzug unterschiedlich. Also ganz selten möglich. Eigentlich ist die Regel, es gibt so Gepäckregeln, aber es gibt die Regel, alles, was du in eine Kabine reinkriegst, gerade wenn du halt eine Einzelkabine gebucht hast, interessiert keine Sau. Theoretisch kannst du also auch ein Fahrrad mit reinnehmen. Wie sehr dann die Nachtzugschaffner, das sind meistens Männer, muss man sagen, darauf reagieren, kann ich dir nicht so richtig sagen. Ich würde es gut recherchieren. Also es ist leider, Fahrräder in Zügen ist generell ein Thema, bei Nachtzügen halt noch immer ein schwierigeres Thema. Ja, in den neuen Nightjets gibt es Fahrradplätze, die fahren halt nur irgendwie nicht dahin, wo man mit dem Fahrrad möchte. In Amsterdam gibt es auch so Fahrräder.
Eine ganz, ganz schnelle Frage vielleicht noch.
Wie war deine Erfahrung mit Grenzkontrolle? Sehr oft in Nachtzügen war ich da aufgewacht um 3 Uhr morgens und so und musste meinen Reisepass zeigen.
Ja, das ist leider so. Also nur, wenn man halt in unzivilisierte Länder zurückkommt. Also ich habe jetzt ja viele mit Deutschland gesagt. In den meisten anderen Ländern gibt es ja Schengen. Das heißt, da sind weniger Grenzkontrollen, nur wenn man halt den Schengen-Raum verlässt. Aber dass es in Deutschland illegale Grenzkontrollen gibt, wie sehr viele Gerichte festgestellt haben, ist leider nicht nur ein Nachtzugproblem, sondern generell. Aber ja, es ist ein sehr nerviger Fakt.
Vielen Dank für diesen wunderschönen Vortrag. Und wir haben Applaus einstudiert.